In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, gerade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.
Fokus Südwest, zusammengestellt bei Radio Dreieckland, 102,3 MHz Freiburg, am 23. Mai 2024 durch Konrad. Heute geht's auf die Reise. Einmal in Karlsruhe durch die Wirrungen der Justiz, ein Rückblick auf den 7. Verhandlungstag im Prozess gegen Radio Dreieckland, Redakteur Fabian, oder wie eine aufgeblasene Wursthülle platzt. Eine andere Reise ist das Abenteuer Bahnfahrt in Deutschland oder im Ländle. Da ich selbst, naja gut, okay, das ist eine andere Geschichte.
Neben mir sitzt der Michel und der war diese Woche, gestern und vorvergestern, bei den beiden jüngsten Verhandlungstagen in Karlsruhe gegen unseren Kollegen Fabian dabei. Und wie sieht's denn jetzt aus? Wie ist der Stand der Dinge? What's new?
Ja, ich denke mal, die Staatsanwaltschaft hat eine empfindliche Platzen ihrer aufgeblasenen, was weiß ich, Wurstpellen erleiden müssen. Die Staatsanwaltschaft hat am Dienstag ja einen Beweisantrag gestellt zum Beweis, sie wolle unbedingt auswerten alle elektronischen Datenträger, die sie, deren sie habhaft geworden ist bei Fabian, der Laptop und so weiter. Und zwar sei jetzt es notwendig, weil sie vermutet, dass er ein Sprachrohr für links unten gewesen sein soll. Und deshalb wäre es eben notwendig, alles mal anzugucken, und hat das gestützt auf Aussagen unter anderem des Polizeibeamten Kurz, der davon gesprochen hatte, dass historisch betrachtet links unten von der autonomen Antifa, und er hätte Fabian auch auf Demonstrationen gesehen und jetzt und so weiter. Ist ja jetzt egal. Also das ist wirklich nur das Insinuieren von irgendwelcher Kontaktschuld oder sonst was, die dort ausgebreitet worden ist. Und wir wissen ja alle, dass wenn man auf Demonstrationen geht, man mit verschiedenen Leuten verschiedener politischen Strömungen auf solchen Demonstrationen sich unterhält.
Wie im Fußballstadion.
Wie auch im Fußballstadion, genau. Auch dort unterhältst du dich mit verschiedenen Schattierungen der Ultras, sage ich mal so.
Nein, aber so wie du das schilderst, irgendwie kann man es noch mehr an den Haaren herbeizerren.
Ja gut, also wie gesagt, diese Sachen sind alle wie aufgeblasene Wurstpellen im Winde geplatzt. Der Staatsschutzbeamte Bernhard K. hat dann gesagt, nö, er hätte seit 2017 keinen Kontakt mehr zwischen denen, die Staatsanwaltschaft jetzt ja als Redelsführer der fortexistierende Vereinigung IMC links unten bezeichnet und als solche mit Durchsuchungen belästigt und rabiaten Besuchungen durchlästigt und Ermittlungsverfahren führt gegen die, nachdem sie schon mal 5 Jahre als kriminelle Vereinigung verfolgt hat und dann das einstellen musste. Das ist ja der Gegenstand überhaupt des Artikels, die Einstellung dieses 5-jährigen Untersuchungsverfahrens. Ja. Und der Beamte konnte sich nicht an nichts mehr erinnern. Er hätte nur die Erinnerung, dass es bis 2017 so gewesen sei, dass er dort Kontakte von des Angeklagten mit Leuten auf Demonstrationen gesehen habe, aber danach auch nicht mehr. So, also insofern ist schon mal von dieser Seite her das Konstrukt, das da aufgebaut ist, das Gericht hat dann explizit mal nachgefragt, ja, wie sieht das denn aus? Haben Sie es wenigstens denn zwischen dem 13.7. Einstellungsverfügung und dem 30. der Publikation dieses Artikels in Kontakt beobachten können? Nö, Herr hätte auch nicht. Wie gesagt, er hätte nichts bemerkt. Und das war so ungefähr die Aussage des zuständigen Hauptsachbearbeiters jetzt in diesem Ermittlungsverfahren. Und damit hat sich doch dieser Luftballon sehr schnell wieder aufgelöst und führt auch eigentlich dazu, dass man von einer richtig schon böswilligen Art und Weise der Staatsanwaltschaft, sprich des Staatsanwalt Graulich, reden muss, solche Vermutungen, solche Unterstellungen in den Raum zu stellen. Das war jetzt vom Ende jetzt dieser Beweisaufnahme am Donnerstag. Zuvor hatte das Gericht auch nochmal einen bestellten Gutachter, weil die Staatsanwaltschaft sich auch zu sehr, sehr delikaten Vermutungen und Mutmaßungen hingerissen gesehen hat. Da gehört unter anderem, jetzt muss ich das gerade mal, ich habe leider den Text, den ich schon verfasst hatte, der ist mir jetzt im Orkus untergegangen. Da hatte die Staatsanwaltschaft also gesagt, ja, da ja die Vereinigung nachgewiesen werden muss, deshalb ja auch der Kontakt und so weiter, gehen wir davon aus, dass auf den jetzt auszuwertenden PCs auch Material vorhanden sei, das belegen würde, dass nur aus Drupal heraus diese IMC links unten damals eine Kopie hat anfertigen können der Datenbestände der alten Webseite, die jetzt nahezu inhaltsgleich, aber nicht gleich identisch, auf dem Archiv liegen. Und dann hat er auch diesen Luftballon oder diesen aufgeblasenen Wurstballon, hat der Sachverständige nochmal klar deutlich gesagt, nein, das ist nicht so. Es ist so, jeder vernünftige Mensch, der viel mit Daten zu tun hat, macht regelmäßig Spiegelung. Wenn da viel nachgefragt wird auf den Servern, dann ist es eben halt so, dass man sinnvollerweise jeden Tag eine Backup anlegt und oder eine Datenspiegelung, am besten auf einem anderen Server, der nicht örtlich in der Nähe des anderen Servers ist, damit man sofort zugreifen kann auf sowas. Das sei Best Practice. Und insofern, dann kam noch die Frage vom Gericht, kann man denn überhaupt davon ausgehen, dass eine einmal erstellte Kopie des Datenbestandes aus dem Internet verschwinden kann? Simple Antwort des Gutachters, nö, kann man nicht davon ausgehen. Was einmal im Internet war und irgendwo gespiegelt worden ist oder irgendwo kopiert worden ist, das wird immer auch irgendwo wieder auftauchen können. Also eigentlich eine Binse, ja, also nur für die Staatsanwaltschaft nicht, die ja ihr Interesse immer nur bekundet, Belastendes irgendwie zusammenzustricken. Und so geht das auch bei anderen Punkten, die das Gericht noch nachgefragt hat, aber die ich, glaube ich, jetzt gar nicht so groß vertiefen will. Auf jeden Fall sowohl zu der Auswertung der Unterlagen von Fabian, der unverschlüsselt vorliegenden, wie auch der Kommunikationsinhalte, die da sind, gab es eigentlich von dem, was die Staatsanwaltschaft so aufbaut, an Unterstellung, böswilligen Unterstellungen, muss ich dazu sagen. Zum Beispiel unterstellt sie ja Radio Dreigland, wir hätten angeblich Redakteure von links unten bezahlt und beschäftigt, damit unter dem Deckmantel der Pressefreiheit diese irgendwie tätig werden könnten, um links unten aufzubauen.
Das kommt mir so vor wie ein Akt der Verzweiflung, weil du Graulich merkt, dass nun die Fälle alle davon schwimmen.
So ist es wohl. So ist es wohl. Und das ändert aber nichts an dem Tatbestand, dass hier doch ein erheblicher, kaum noch mit Gesetz und Recht vereinbarer Verfolgungswille am sich austoben ist, der wohl uns noch beschäftigen wird, auch noch weiter im Juni. Und ja, das sind so ungefähr die wesentlichen Ergebnisse. Also all diese in den Beweisanträgen zum Zwecke der Auswertung der Datenbestände vorgebrachten Argumente, die, wie die Anwältin schon am vergangenen Dienstag sagte, eigentlich nur gar keine Beweise für Tatsachen oder Tatsachen anführt für auffindbare Beweise, sondern im Prinzip eine Nebelaktion hinein in mögliche zusätzliche Beweisermittlung für das Parallelverfahren gegen die Auserkorenen, die jetzt angeblich die Fortsetzung des IMC betrieben haben sollen. Und wo immer man hinguckt, man findet nichts. Was mich allerdings beunruhigt, das muss ich ganz ehrlich mal auch so sagen, ist die Indolenz, die Verfahrensbeteiligten, wir sind ja nur Drittbetroffene, haben keinen Rechtsvertreter, der da mitsitzt auf der Bank, uns fehlt ja das Geld dafür. Und wir müssen das jetzt ja immer als gesetzliche Vertreter von Radio Dreieckland machen. Aber Tatsache ist ja nun mal, dass in dem Urteil vom 29. Januar 2020, das ist ja, wo vorher ja auch das Archiv, vor Beginn dieser Verhandlung, dass auch das Archiv publiziert worden ist, das Verwaltungsgericht, das Bundesverwaltungsgericht als einzig zuständige Instanz klar und deutlich formuliert hat, dass auf der Adresse von links unten in die Media.org betriebene Open Posting-Plattform vom Verbot nicht erfasst ist. Das heißt, 2,5 Jahre nach dem Verbot von de Maizière und Maaßen hat das Bundesverwaltungsgericht bindend festgestellt für die Verwaltungstätigkeit, also an der Staatsanwaltschaft, aber auch für die Rechtsprechung festgestellt, das fußt auf dem Rechtsstaatsprinzip, dieses Portal ist gar nicht verboten. Verboten ist nur der IMC. Also die Leute, die dafür Sorge getragen haben, dass eine relativ breite Beteiligtenzahl dort publizieren konnte. Ja? Nur die ist verboten, nicht aber das Portal selbst. Insofern ist sowieso die Frage, ist denn das Archiv, das jetzt nicht mehr Open Posting Plattform ist, sondern statisch nur den Inhalt reproduziert, überhaupt verboten? Kann es überhaupt verboten sein angesichts dieser Rechtsprechung? Und diese Frage wird in diesem Verfahren leider nicht erörtert, wie auch andere Fragen in unserer Abwesenheit in Vorbereitung dieser Hauptverhandlung auch nicht erörtert worden sind oder nicht sachadäquat und rechtskonform erörtert worden sind.
Vor 4 Wochen, also das erste Mal, hier als Prozessberichterstatter, Beobachter im Mittagsmagazin, da hatten wir es ja davon, dass der Graulich und der Richter nicht unbedingt die besten Freunde geworden sind. Was sagt denn der Richter zu Graulichs verzweifelten Aktionen?
Ja, also ich meine, das Gericht hat nochmal ausdrücklich festgehalten, dass vielleicht die Schöffen auch nochmal Artikel von Fabian sowohl in Kontext als auch bei Radio Dreieckland lesen sollten, um zu sehen, welche Bandbreite er eigentlich abdeckt, welche Thematiken er abdeckt und wie er das journalistisch angeht. Weil die denunziatorische Art und Weise von Graulich, der gesagt hat, das sei ja eigentlich gar kein richtiger Journalist, der sich nach dem Kodex des Presserates richtet, diese Denunziation, die ja auch in diesem Beweisantrag mit drin steckt, neben der Denunziation von Radio Dreieckland, insgesamt haben jetzt die Gelegenheit, sich da nochmal ein Bild zu machen gegenüber dieser Denunziation.
Glaube ich es denn, was der Michel da erzählt?
Ja, das steht eben halt in solchen Beweisanträgen drin. Aber ich meine, was willst du erwarten von einem, der bei Missfallen der Beschlüsse der Kammer im Vorbereiten der Hauptverhandlung dann Befangenheitsanträge stellt, um die Beschlüsse, die ihm missfallen, dann ungestört von dieser Kammer, weil das mitten in den Ferien liegt, dann in Beschwerden beim OLG, Zweiten Strafsenat, teilweise durchsetzen zu können. Also das sind Praktiken, das muss man jetzt wirklich mal so sagen, also die sind schwer vereinbar. Es gibt einen Ermittlungsgrundsatz auch für Staatsanwaltschaften, Bier und Entlastendes. Er ist ein perfekter Wiederholer von solchen Formulierungen, aber in der Praxis sind es immer nur das, was ihn in seinem Narrativ reinpackt, das holt er sich und sonst nichts. Also ja, also.
Und damit kommt er nicht weit.
Ja, also er kommt beim OLG, aber das ist jetzt nicht mehr seine Profession. Damit ist er schon ein bisschen weit gekommen damit. Viel zu weit, viel zu weit und zum Schaden sowohl der Pressefreiheit als auch der Rechtsstaatlichkeit im Lande Baden-Württemberg. Das kann man so wohl als Fazit auch nochmal festhalten.
Wie geht es jetzt weiter?
2 Tage sind jetzt terminiert, 4. und 6. Juni. Es wird über diesen Beweisantrag dann abgestimmt werden. Auf der Basis jetzt der Ergebnisse der Hauptverhandlung gibt es eine fortexistierende Vereinigung. Welche Indizien gibt es dafür? Welche behauptet er dafür? Sind die valide? Und auf der anderen Seite die Frage des Archives. Ist dieses Archiv zwangsläufig von dieser angeblich fortexistierenden Vereinigung, nämlich des alten Kreises des IMC links unten, betrieben? Wir haben in der Hauptverhandlung verschiedenste Aussagen gehört vom LKA, die jetzt beauftragt ist mit Ermittlungen gegen den ursprünglichen Verbotsadressatenkreis der Verbotsverfügung, dass sie bis jetzt nichts gefunden haben. So, und das ist die Situation. Und ja, das ist der gegenwärtige Erkenntnisstand. Vielleicht ist es ja auch diese Beweisanträge oder die jetzt noch Einführung des jetzigen Kriminaldirektors von Offenburg, der angeblich als Sprachexperte eingeführt werden soll und so weiter. Also all solche komischen Sachen, auf die der Staatsanwalt ja noch kommen kann, scheinen ja auch auf Zeitschinderei ausgelegt zu sein, dass möglicherweise doch noch Entschlüsselungen, die das Gericht ja freigegeben hat vom Laptop, nicht zur Auswertung, nicht zur Datensichtung, aber Entschlüsselung des Laptops von Fabi, wo ja so 50.000 Dateien so ungefähr drauf sind und die gesamte redaktionelle Kommunikation von Radio Dreieckland umfassen würden. Also das ist von der Seite her vielleicht auch nochmal eine Spekulation, aber das ist Spekulation, sage ich jetzt mal. Lassen wir mal die Spekulationen beiseite. 4. und 6. Juni, ich denke, am 4. Juni wird es dann doch entweder nochmal den Einstieg geben und es wird einen Reservetermin geben müssen, dass nämlich dieser Kriminaldirektor aus Offenburg noch geladen wird, der Vorgänger in der Abteilungsleitung des Polizeipräsidiums KPI 6 gewesen ist. Oder aber der Beweisantrag wird abgelehnt, begründet abgelehnt. Dann hofft wahrscheinlich Herr Graulich darauf, dass er dann Revisionsgründe da drin rauspulen kann für den BGH. Und dann gucken wir weiter. Also ich gehe davon aus, dass das Urteil am 6. eigentlich gesprochen werden müsste. Und ansonsten wird das Ganze nochmal bis zum 24. Juni gehen.
Man darf gespannt bleiben.
Na, es ist nicht gespannt. Ich bin mittlerweile ziemlich genervt. Ich bin genervt davon, dass hier eine Staatsanwaltschaft, die tatsächlich mehr als am Rande von Gesetzesüberschreitungen operiert, nicht ihrer Pflicht nachgekommen ist und die Beweise anzuliefern, dass diese Staatsanwaltschaft mit ihren Methodiken fortgesetzt solche Lebenszeit verschwenden kann.
Genau, das ist ja das Spannende. Ich bin also baß erstaunt, was du da immer mitbringst.
Kindergeburtstag. Ein Abenteuer mit der Deutschen Bahn. Wir wollen zum 5. Geburtstag meiner Nichte. Planmäßige Abfahrt, 10.07 Uhr am Freiburger Hauptbahnhof. Fahrplanmäßige Ankunft am Südbahnhof in D, 13.21 Uhr. Die Schwierigkeiten beginnen schon am Vormittag in Freiburg, als unser Flixtrain eine Stunde Verspätung hat. Aber das soll hier nicht das Thema sein und außerdem kennen wir das ja von der Deutschen Bahn zur Genüge. Wir warten also zunächst noch geduldig. Im Nachhinein denke ich mir, es hätte uns von Anfang an eine Warnung sein sollen, dass es ein Feiertag war. Die besoffenen, übergriffigen Männergruppen sind da schon fast das kleinere Problem. Denn erfahrungsgemäß schafft es die Deutsche Bahn bei erhöhtem Fahrgastaufkommen selten, diesem gerecht zu werden. So auch an diesem Tag. Tatsächlich hat der Flixtrain nur eine Stunde Verspätung und bringt uns dann den Umständen entsprechend zuverlässig und im Vergleich zur Deutschen Bahn sehr günstig an unseren Zwischenhalt Mannheim Hauptbahnhof. Es ist inzwischen 12.58 Uhr. Auf unserer Reiseverbindung stand ursprünglich
RB67 nach Frankfurt am Main, Abfahrt um 12.15 Uhr, Ankunft um 13.21 Uhr.
Durch diesen Reiseplan hat uns der Flixtrain einen Strich gemacht. Wir wollen nun die Bummelbahn eine Stunde später um 13.15 Uhr nehmen.
Der RB67 nach Frankfurt um 13.15 Uhr fällt aus.
Auf den Anzeigetafeln am Gleis steht irgendetwas von »Der Halt in Neu-Eding-Friedrichsfeld entfällt«. Wir vertreiben uns eine Stunde in Mannheim. Soweit Business as usual bei der Deutschen Bahn. Wir haben inzwischen 2 Stunden Verspätung, weil Flixtrain und Deutsche Bahn ihren Betrieb nicht im Griff haben.
Der RB 67 um 14.15 Uhr fährt.
Die Anzeige mit dem Hinweis, der Halt in Neu-Eding-Friedrichsfeld entfällt, steht immer noch auf den Tafeln. Da uns das aber nicht tangiert, das denken wir zumindest, welch ein Irrtum, ignorieren wir dies. Auf dem Sitzplatz uns gegenüber richtet sich ein Mitfahrender häuslich ein, steckt das Ladegerät seines Notebooks in die Steckdose. Wir sind überrascht, dass es in Regionalzügen jetzt Steckdosen gibt. Er erläutert, das sei öfters so auf der Fahrt nach Frankfurt am Main.
Nach lediglich einer Haltestelle einer sehr kurzen Fahrt im RB 67 heißt es überraschend über die Lautsprecher: Sehr geehrte Reisende, diese Fahrt endet hier, bitte alle aussteigen.
Unser Gegenüber verdreht die Augen, packt sein Zeug wieder ein. Seit 8 Jahren bin ich jetzt hier in diesem Land. Alles funktioniert gut. Nur mit der Bahn gibt es immer Probleme. Die Durchsage informiert uns auch darüber, dass es aufgrund einer Oberleitungsstörung hier nicht weitergehe und dass am Bahnhof Neu-Edingen-Friedrichsfeld jedoch Schienenersatzverkehr bereitgestellt würde. Knapp 70 Reisende strömen auf den Bahnsteig. Hier gibt es nichts. Das Bahnhofgebäude ist, wie inzwischen üblich, in der Peripherie einigermaßen verlassen und vernagelt. Es gibt keine Toiletten, kein Wasser. Es gibt auch keine Bushaltestelle und erwartungsgemäß auch keinen Schienenersatzverkehr. Es ist heiß. Es gibt keinen Ansprechpartner und keine Ansprechpartnerin der Deutschen Bahn. Es gibt kein Piktogramm und keine Infotafeln. Die 70 Reisenden stehen orientierungslos am Gleis, auf der Straße, gefährlich nah, fahren Autos vorbei. Einige laufen in den Ort und sagen halb scherzhaft, halb im Ernst: Wir laufen jetzt nach Bensheim.
14.30 Uhr. Der RB 67 fährt zurück nach Mannheim.
Die Leute schauen auf ihre Smartphones, schimpfen laut oder reden vor sich hin. In der App steht etwas davon, dass das Taxiunternehmen Taxi 2000 mit der Beförderung der Reisenden beauftragt worden sei. Tatsächlich kommt bald ein Großraumtaxi. Er könne uns zurück nach Mannheim bringen, sagt der Fahrer. Unser Mitfahrer von vorhin, er muss heute noch nach Hannover, nimmt das Angebot dankend an. Viele der Reisenden sind unzufrieden. Ich muss nach Bensheim. Ich muss nach Weinheim. Ich muss zur Arbeit. Der Taxifahrer kann erwartungsgemäß keine zufriedenstellende Auskunft geben. Das ist ja auch nicht sein Job, sondern Aufgabe der Bahn. Ein paar Reisende lassen sich zurück nach Mannheim bringen. Die Taxis sind nicht groß genug, um alle mitnehmen zu können. Außerdem wollen wir ja in die andere Richtung. Deswegen saßen wir auch im Zug nach Frankfurt.
Eine Stunde vergeht.
Passieren tut nicht viel. Einige Reisende haben sich auf eigene Kosten ein Taxi gerufen oder lassen sich privat mit Autos abholen. Es stehen aber immer noch etwa 50 Menschen total orientierungslos auf der Straße. Es ist immer noch heiß. Wir haben keinen Zugang zu Wasser oder zu Toiletten. Der Lautsprecher schweigt. Ein Mitreisender fragt uns auf Englisch, was Sache sei. Er bekommt leider nur ein Schulterzucken als Antwort. Wir telefonieren mit der Deutschen Bahn. Man ist freundlich am anderen Ende der Leitung, kann aber auch nicht wirklich weiterhelfen. Angeblich arbeite man daran, dass die Züge bald wieder fahren. Die Verbindung ist unterbrochen. Aufgelegt. In dem Moment rollt ein Güterzug in Richtung Bensheim vorbei. Ist das jetzt ein gutes Zeichen, frage ich mich. Nein, sage ich mir, Güterzüge rollen wohl immer noch mit Diesel, die brauchen gar keine Oberleitung. Mist. Wir übersetzen für unseren Mitreisenden. They are working on it, so the trains can roll again. Im nächsten Moment erfolgt eine Ansage über Lautsprecher, dass der RB nach Frankfurt heute hier seinen Endbahnhof hat. Wir haben jetzt 2 widersprüchliche Informationen der Deutschen Bahn. Welche davon sollen wir Glauben schenken?
15.30 Uhr. Der RB 67 aus Mannheim kippt erneut orientierungslose Reisende auf dem Bahnsteig Neu-Edingen-Friedrichsfeld aus.
Ich frage mich langsam, was die Deutsche Bahn damit bezweckt, immer mehr Leute hier im Nirgendwo abzustellen ohne Plan B und ohne jegliche Information, nur um ihnen dann anzubieten, sie wieder zurück nach Mannheim zu bringen. Die Neuen fragen uns, ob wir etwas wüssten. Nee, entgegnen wir. Wir stehen hier auch schon seit einer Stunde. Die sagen uns nichts. Fassungslosigkeit. Kopfschütteln. Eine Reisende, die schon zu spät zur Arbeit kommt, regt sich lautstark auf. Zu Recht, wie ich finde, auch wenn ihr Verhalten nicht besonders konstruktiv ist. Sie telefoniert mit der Deutschen Bahn, gibt ihre Erkenntnisse, die von unserem wiederum divergieren, an alle anderen weiter. Das hat ein bisschen was von einer Predigerin, denke ich mir. Höret mich an. Sie klingelt am Gebäude der Weichenstellung, spricht über die Fernsprechanlage mit ihm, fragt, ob er etwas wüsste. Nach einer gefühlten Ewigkeit erscheint jemand an der Tür. Angeblich kämen 3 bis 4 Busse in 15 bis 20 Minuten. Wir fragen einen jungen Mitarbeitenden, der aus dem Bahnhofsgebäude kommt. Wo war der eigentlich die ganze Zeit, frage ich mich. Und wieso hat er sich nicht bemüßigt gefühlt, uns zu informieren? Ich vermute, er hat sich vor uns versteckt, weil er Angst hat. Er kann uns nur das sagen, was sowieso schon in der App steht, und er möchte gern Feierabend machen. Er fährt mit dem Taxi nach Mannheim. Wir telefonieren noch einmal mit der Bahn. Wir stehen seit fast 2 Stunden auf dem Bahnsteig Neu-Edingen-Friedrichsfeld mit inzwischen 3 verschiedenen, sich widersprechenden Informationen. Einige holen sich Wasser beim Weichensteller, andere sitzen in der Sonne, oberkörperfrei. Nur der Pool fehlt. Die Ansage ist jetzt, dass es wohl einen Schienenersatzverkehr gäbe, dieser aber Neu-Edingen-Friedrichsfeld nicht anfahre. Ich frage mich, ob die Archäologinnen der Zukunft einmal unsere verblichenen Knochen an diesem Bahnsteig finden werden und sich fragen mögen, was zur Hölle da am 9. Mai 2024 passiert sein mag. Es ist 1/2 Stunde vergangen, seit der Weichenstellmensch uns ankündigte, in 20 Minuten kämen 3 bis 4 Schienenersatzverkehrsbusse in Richtung Bensheim. Ich bin müde und mache die Augen zu. Mein Mitreisender schaut sich die App genauer an. Da hat er inzwischen eine Karte entdeckt, auf der Reisende zur Bushaltestelle an der ein paar hundert Meter entfernten Hauptstraße gelotst werden. Da wir der Meinung sind, hier am Arsch der Welt geschehe in der nächsten Zeit nichts Weltbewegendes, schlendern wir zur Hauptstraße. Wir haben nichts mehr zu verlieren. Einige schließen sich uns an. Tatsächlich gibt es hier eine Bushaltestelle. Aber, wenig überraschend, keinen Schienenersatzverkehr. Wir unterhalten uns mit einem Mitreisenden, der die Asche seiner Kippe auf sein T-Shirt rieseln lässt. Er fragt uns, wohin wir wollen. Die, erwidern wir wahrheitsgemäß. Er sei hier aufgewachsen, wolle eigentlich seine Mutter besuchen. Da es inzwischen aber dafür schon viel zu spät ist, lässt das doch bleiben und fährt direkt wieder nach Hause. Er empfiehlt uns, mit dem Bus nach Mannheim-Seckenheim zu fahren und dort die Straßenbahn nach Weinheim zu nehmen. Kommt mit mir mit. Alles erscheint uns in diesem Moment besser als komplett verloren auf einem Bahnsteig ohne Infrastruktur zu stehen, einen Sonnenstich zu bekommen und von der Deutschen Bahn über unser Schicksal im Ungewissen gelassen zu werden.
Auf geht's also im Bus nach Mannheim-Seckenheim. Es geht auf 16:30 Uhr abends zu.
Der Kuchen ist wahrscheinlich aufgegessen, die Geschenke alle ausgepackt. Wir schreiben meiner Schwester eine Nachricht, dass wir hier nicht weiterkämen. Viel Glück, wünscht sie uns. Der Busfahrer weiß leider auch nichts von einem Schienenersatzverkehr. Ich glaube, er versteht noch nicht einmal unsere Frage. Dann fahren wir über Mannheim, Hauptbahnhof, 70 Minuten in einer überfüllten Straßenbahn, in der Reisende mit ähnlichen Leidensgeschichten sitzen. In Neu-Edingen, Friedrichsfeld, seien jetzt Personen im Gleis, wie es bei der Bahn so verklärend heißt, erzählt unser Gegenüber. Ich frage mich, ob die laute Frau, die nicht zur Arbeit kam, einen Sitzstreik auf den Schienen organisiert hat oder aber einen wütenden Mob auf den Gleisen nach Frankfurt zur Zentrale der Deutschen Bahn führt. Wir kommen wohlbehalten in Weinheim an. Und, welch Ironie, dort stehen tatsächlich mehrere Busse des Schienenersatzverkehrs. Wir sind neugierig, ob jemand aus unserer Reisegruppe dabei ist. Ein bisschen enttäuscht sind wir dann schon, als wir leider gar kein bekanntes Gesicht entdecken. Wir fragen uns, ob die Leute wohl immer noch auf dem Bahnsteig ausharren oder vielleicht doch schon vor uns wieder in der Zivilisation angekommen waren. In Weinheim steigen wir in den Zug, der tatsächlich losfährt und auch ankommt, nämlich um 19.21 Uhr am Hauptbahnhof in D. Wir können unser Glück kaum fassen. Jetzt müssen wir nur noch zum Südbahnhof. Das können wir notfalls auch laufen, falls die Busse sich hier doch noch entschließen sollten, auch nicht zu fahren. Wir sind nach der langen Fahrt erschöpft. Dankbar setzen wir uns in den Bus, der uns an unser Ziel bringt. Es geht gegen 8 Uhr abends. Wir sind 6 Stunden zu spät. Die Gäste sind alle gegangen. Meine Nichte muss ins Bett. Ein schöner Kindergeburtstag.
Das war Fokus Südwest, zusammengestellt bei Radio Dreieckland, 102,3 MHz Freiburg, am 23. Mai 2024 durch Konrad.
In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, Lade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.